Was ist wohl die erste Botschaft, die Jesus den Menschen verkündet hat? Was ist das Erste, was er den Leuten gesagt hat, als er angefangen hat, durchs Land zu ziehen, zu ihnen zu sprechen? Wir sehen das zum Beispiel in Matthäus 4, Vers 17. Da heißt, von da an begann Jesus zu predigen. Ändert eure Einstellung. In alten Übersetzungen steht dann oft das Wort Buße, das heißt umkehren. Ändert eure Einstellung, denn die Himmelsherrschaft bricht bald an. Jesus hat den Menschen verkündet, dass das Himmelreich, das Reich Gottes, bald da ist, dass es unmittelbar bevorsteht. Und er war nicht der Erste, der das gesagt hat. Johannes der Täufer, der direkt vor ihm und sogar eine Zeit lang gleichzeitig mit ihm durchs Land gezogen ist, der hat genau das Gleiche gesagt. Aber Jesus geht sogar noch ein Stück weiter. Jesus geht sogar so weit zu sagen, das Reich Gottes ist schon mitten unter euch. Das Reich Gottes, worauf die Juden gewartet haben seit Hunderten von Jahren, den Messias, der ihnen das Reich Gottes bringt, die Königsherrschaft ihres Gottes, dass das manifestiert wird, dass das Wirklichkeit wird. Die Juden, die so lange unter Fremdherrschaft gelebt haben und darauf gewartet haben, wieder unter der Herrschaft ihres eigenen Gottes zu leben. Und denen verkündigt Jesus, das Reich Gottes, ja, es ist schon mitten unter euch. Und Jesus kann das sagen, Jesus weiß das, denn Jesus selbst verkörpert dieses Himmelreich. Jesus selbst verkörpert die Herrschaft Gottes, Jesus selbst verkörpert die Wahrwerdung des Willens Gottes, denn er hat diesen Willen wahr werden lassen. Er ist gehorsam gewesen und er hat diesen Willen erfüllt. Aber natürlich hat diese Botschaft, so sehr sich die Leute diese Botschaft erwartet haben und sich vielleicht darüber gefreut haben, gleichzeitig war es nicht so, wie sie es erwartet haben. Und dann sind Fragen gekommen und immer wieder sehen wir, wie Leute Jesus fragen, wo ist denn dieses Himmelreich? Ja, wie ist es denn? Wie sieht es aus? Woran können wir es erkennen? Denn das Himmelreich, so wie Jesus es ihnen verkündigt hat, war tatsächlich nicht so, wie sie es erwartet hatten. Und in Matthäus Kapitel 13, da wollen wir heute ein bisschen drauf gucken, da gibt es eine ganze Reihe von Gleichnissen, wo Jesus erklärt, wie das Himmelreich ist. Auf verschiedene Arten, verschiedene Aspekte erklärt er ihnen, wie das Himmelreich ist. Das sind insgesamt 7 Stück, 7 Gleichnisse in diesem Kapitel. Und die ersten 4, da spricht Jesus zu einer großen Volksmenge. Ist er an einem See und es sind viele Leute, die kommen und Jesus spricht zu ihnen und da sind so Gleichnisse wie das Gleichnis von einem Sämann und den 4 verschiedenen Bodentypen. Das ist vielleicht das bekannteste. Es gibt auch das Gleichnis vom Unkraut im Acker. Es gibt das Gleichnis vom Senfkorn. Das Gleichnis vom Sauerteig. Und diese 4 Gleichnisse beschreiben alle auf eine Art, wie das Himmelreich geschieht. Es geschieht in der Welt, es geschieht in der Gesellschaft und ja, wie es dort geschieht. Diese 4 Gleichnisse haben alle, finde ich, ein Stück weit eine Sicht von außen auf das Himmelreich. Wenn jemand von weit oben auf die Erde schaut und sieht, wie das Himmelreich sich dort entwickelt. Und diese vier Gleichnisse haben nicht viel Überraschendes. Sie sind sehr organisch. Wir haben einen Sämann, der sät, wir haben Unkraut, das wuchert, wir haben Senfkorn, das wächst, wie Senfkörner es halt nun mal tun, und wir haben Sauerteig, der sauert halt. In dem zweiten Teil, da sehen wir ein anderes Publikum. In dem zweiten Teil für die letzten drei Gleichnisse, da spricht Jesus nur noch zu seinen Jüngern. Sie gehen, kann man sich vielleicht vorstellen, abends oder so, nach einem langen Tag, gehen sie heim in ihr Haus, was sie dort hatten, wo sie untergekommen sind. Und da fangen die Jünger an, Jesus nochmal auszufragen, ja, was haben diese Gleichnisse zu bedeuten? Wie sollen wir die verstehen? Und Jesus erklärt ein bisschen und er erzählt ihnen drei weitere Gleichnisse. Und zwei davon will ich heute mit euch anschauen. Die stehen in Matthäus 13, die Verse 44 bis 46. Also recht kurz, drei Verse, zwei Gleichnisse. Ja, lasst uns die einfach mal lesen. Matthäus 13, ab dem Vers 44. Das Reich der Himmel, es gibt verschiedene Wörter, Himmelreich, Reich Gottes, Reich der Himmel, können wir mal davon ausgehen, dass es alles das Gleiche bedeutet. Das Reich der Himmel gleicht einem im Acker verborgenen Schatz, den ein Mensch fand und verbarg. Und vor Freude darüber geht er hin und verkauft alles, was er hat, und er kauft jenen Acker. Und wiederum gleicht das Reich der Himmel einem Kaufmann, der schöne Perlen suchte. Als er aber eine sehr kostbare Perle gefunden hatte, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Ja, das sind die zwei Gleichnisse. Zwei Gleichnisse, die sich vielleicht auf den ersten Blick sehr ähnlich anhören. Da ist jemand, der findet was sehr Kostbares, verkauft alles, um dieses Kostbare zu erwerben. Aber ich will heute mal eine bisschen andere Betrachtung wagen und mal schauen, was passiert, wenn man die zwei Gleichnisse als komplementär betrachtet, als zwei Gleichnisse, die das Himmelreich von zwei komplett verschiedenen Aspekten, von zwei komplett verschiedenen Perspektiven betrachten. Aber lasst uns erstmal anfangen mit dem Gleichnis vom Schatz im Acker. Und um dieses Bild richtig zu verstehen, um zu verstehen, was genau in diesem Bild passiert, müssen wir uns, denke ich, erstmal überlegen und die Frage stellen, wo genau befindet sich hier das Himmelreich? Wo genau in diesem Bild ist das Reich der Himmel? Was ist das Reich der Himmel? Das Reich der Himmel in diesem Gleichnis ist nicht der Acker, sondern es ist der Schatz in dem Acker. Der Schatz, der in dem Acker verborgen ist. Und ich denke, das ist das Erste, was wir aus diesem Gleichnis über das Himmelreich lernen können. Das Himmelreich, das Reich Gottes, es ist verborgen. Das Himmelreich ist nichts, was für jeden offensichtlich ist. Das Himmelreich ist nichts, was man einfach nur durch Hinschauen direkt sehen kann. Und wir sehen das auch An einer anderen Stelle, da redet Jesus mit Pharisäern, die haben ihn auch gefragt. Und Jesus sagt, Lukas 17, Vers 20 und 21, Jesus sagt ihnen, das Reich Gottes kommt nicht so, dass man es an äußeren Zeichen erkennen kann. Man wird nicht sagen, sieh hier oder sieh mal dort. Ja, es gibt zum Himmelreich, zum Reich Gottes, gibt es kein Ortseingangsschild. Es gibt keine Grenze mit einem Grenzübergangsschild, wo steht, hier fängt das Himmelreich an. Man kann nicht hinzeigen und sagen, hier ist es nicht und dort ist es. Und ja, wer weiß, wie viele Menschen schon an diesem Acker vorbeigegangen sind, ohne diesen Schatz zu sehen, denn der Schatz war ja verborgen. Von außen sieht es einfach nur aus wie ein ganz normaler Acker, wie ein ganz gewöhnliches Feld. Da wachsen Feldfrüchte und dann werden sie abgeerntet und dann wird da umgegraben, dann wird neu gesät und dann... Aber dann stellt sich natürlich die Frage, wie kommt es, dass dieser eine Mensch diesen Schatz gefunden hat? Hat er vielleicht davon gewusst, hat er eine Schatzkarte gehabt, hat danach gesucht? Oder ist er vielleicht ganz zufällig drauf gestoßen? Das Gleichnis sagt darüber nichts. Vielleicht ist es nicht so wichtig, vielleicht kann es auf verschiedene Arten geschehen, dass man das Himmelreich findet. In meiner Vorstellung ist dieser Mensch ein Arbeiter, vielleicht ein Tagelöhner, der diesen Acker umpflügt mit einem Pflug. Arbeitet er auf diesem Acker, es ist mühsam, es ist möglicherweise sein Alltag, die Feldarbeit. Und in seinem Alltag, während seiner Arbeit, stößt er auf diesen Schatz. Und warum nicht? Mitten in seinem Alltag stößt er auf das Himmelreich. Er musste dafür nicht an irgendeinen besonderen, heiligen Ort gehen, keine Rituale, keine irgendwelche Meditationen, um irgendeine Erleuchtung zu erlangen. Nee, Jesus sagt, das Reich Gottes, siehe, es ist mitten unter euch. Das sagt er auch an der gleichen Stelle zu den Pharisäern. Das Reich Gottes mitten unter euch. Ja, denn Jesus selbst hat das Himmelreich auf die Erde gebracht. Jesus selbst ist als Mensch unter den Menschen unterwegs gewesen. Er ist zu den Menschen gekommen und er hat ihnen das Himmelreich gebracht. Er hat ihnen davon berichtet. Er hat ihnen diese frohe Botschaft gebracht. Ja, und es ist eine frohe Botschaft. Das Evangelium, es ist eine frohe Botschaft. Es ist ein Grund zu großer Freude. Und das sehen wir auch in dem Gleichnis. Der Mann, der diesen Schatz findet, er freut sich darüber. Und er freut sich nicht erst am Ende, als er den Acker gekauft hat und der Schatz nun seiner ist. Er freut sich in dem Moment, wo er diesen Schatz findet. Denn allein die Kenntnis von diesem Schatz ist für ihn schon ein Grund zu großer Freude. Die Freude ist so groß, dass er darüber, alles, was er hat, das gibt er hin, um diesen Acker, diesen Schatz zu besitzen. Es ist keine Bürde, keine Strafe, sondern er tut es aus lauter Freude. Aus lauter Freude über diese Botschaft, aus lauter Freude über diesen Schatz, über dieses Himmelreich. Heißt es jetzt, dass Jesus hier sowas wie eine Werksgerechtigkeit predigt? Sagt Jesus hier, wenn ihr das Himmelreich erlangen wollt, müsst ihr alles verkaufen, was ihr habt? Nein, ich denke nicht. Aus zwei Gründen. Zunächst, wenn man da nochmal genau hinschaut, dieser Mensch erkauft nicht das Himmelreich. Dieser Mensch erkauft nicht den Schatz, sondern er kauft den Acker. Wir wissen nicht, woraus dieser Schatz besteht, aber wir können uns vorstellen, dass dieser Schatz so viel wertvoller ist als alles, was er sich leisten könnte. Dass dieser Schatz ein Schatz ist, den man gar nicht kaufen kann. Es steht ja nicht mal da, was genau das ist. Heißt ja nicht, dass das Gold und Edelsteine sind. Könnte auch irgendwas anderes sein, was ihm sehr wertvoll ist. Aber es ist etwas, was man nicht kaufen kann. Das Himmelreich kann man nicht kaufen. Und das müssen wir ja auch nicht, denn wir sehen ja in dem Gleichnis, er kauft den Acker, der Schatz ist umsonst. Und zweitens, ein zweiter Grund, warum ich nicht denke, dass es hier um Werksgerechtigkeit geht. Jesus spricht hier zu seinen Jüngern. Zu seinen Jüngern, die schon alles aufgegeben haben. Sie sind ja schon mit ihm unterwegs. Sie haben ihre Arbeit zurückgelassen, ihren Lebensunterhalt, teilweise ihre Familien, ihre Wohnungen. All das haben sie zurückgelassen, um Jesus nachzufolgen. Sie brauchten keinen Aufruf mehr, dass sie alles weggeben. Nee, das haben sie schon gemacht. Ich denke, Jesus, wenn er dieses Gleichnis erzählt, geht es ihm vielmehr darum, ihnen ein Bild zu zeichnen, in dem sich die Jünger wiedererkennen. Mit diesem Bild von dem Menschen, der alles weggibt, um diesen Schatz zu erlangen, um diesen Acker zu kaufen und diesen Schatz zu erlangen, zeichnet er ihnen ein Bild, in dem sie sich selbst wiedererkennen können. Und was er ihnen sagt, ist: Freut euch. Ihr könnt euch freuen, ihr habt Grund zur Freude. Dieser Mensch, der alles aufgibt für diesen Acker, für diesen Schatz, der erinnert mich sehr stark, wenn man schaut, wie Jesus die Jünger gerufen hat. Da sagt er ihnen: Folge mir nach. Und sie lassen einfach alles liegen und sie folgen ihm nach, weil sie den Messias gefunden haben. Und teilweise gehen sie noch weiter und sagen: Sieh, wir haben den Messias gefunden. Ja, die Jünger, sie haben sich gefreut, als sie Jesus begegnet sind. Und voller Freude schließen sie sich ihm an. Ja, und wie ist es jetzt mit dem zweiten Gleichnis? Das zweite Gleichnis, das Gleichnis von der kostbaren Perle. Ich habe schon gesagt, ich möchte es mal als ein komplementäres Gleichnis betrachten. Und wieder stellen wir uns die Frage: Wo ist in diesem Gleichnis das Himmelreich? Womit wird hier das Himmelreich verglichen? Und ich habe hier bewusst die Elberfelder Übersetzung gewählt. Manche neueren oder freieren Übersetzungen, finde ich, da gehen diese Details ein bisschen verloren. Aber wenn man hier liest, was da steht, Da steht, das Himmelreich ist wie ein Kaufmann. Also das Himmelreich ist nicht die Perle, nicht der Schatz, sondern es ist der Kaufmann. Der Kaufmann, der auf der Suche ist nach kostbaren Perlen. Und man könnte vielleicht, wenn man nur dieses erste Gleichnis hört, denken, dass das Himmelreich irgendwas ist, was liegt in der Erde und darauf wartet, gefunden zu werden. Aber hier in diesem zweiten Gleichnis sehen wir, dass es auch einen anderen Aspekt gibt und das Himmelreich wird hier selber aktiv. Es wartet nicht einfach darauf, dass jemand mit einem Pflug kommt und auf irgendwas Hartes im Boden stößt. Nein, das Himmelreich selber ist auf der Suche. Jesus als der, der das Himmelreich auf die Erde bringt, er war auf der Suche. Ich finde, das sieht man ganz schön in Lukas 19. Da sagt es auch wirklich explizit, Jesus selbst sagt es. Lukas 19, Vers 10, der Sohn des Menschen ist gekommen zu suchen. Er ist gekommen zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und Jesus ist gekommen, verlorene Menschen zu suchen. Er ist gekommen, Menschen zu suchen, die in seinen Augen kostbar sind. Kostbar wie eine Perle. Kostbar und schön wie eine Perle. Das können wir behalten. Und ja, wenn andere Menschen dich verachten, was auch immer andere Menschen über dich denken, wir wissen, dass wir in den Augen Jesu sind wir kostbar wie eine schöne Perle. In den Augen Jesu haben wir großen Wert und große Schönheit. Jeder einzelne Mensch ist kostbar. Dieser Perlenhändler, er geht nicht her und kauft einen ganzen Sack voll Perlen, die im Durchschnitt ganz schön sind. 10% sind vielleicht ganz besonders schön. Nein, dieser Perlenhändler, er kauft eine Perle, eine ganz besonders schöne Perle. Und dieser Fokus auf Einzelne, ich denke, das ist kein Zufall. Jesus hat noch mehr Gleichnisse erzählt von Suchenden. Und auch dort geht es immer darum, dass ein Einzelner gesucht wird. Es wird ein einzelnes Schaf gesucht. Die 99 bleiben stehen und er sucht ein einzelnes Schaf. Oder die Frau, die 10 Drachmen hat, 10 Euro-Stücke. Und sucht ein einzelnes davon, was sie verloren hat. Und Jesus sagt es nicht einfach nur, Jesus tut es auch. Wir sehen es im selben Kapitel bei Lukas 19, ein paar Verse früher. Da kommt Jesus nach Jericho. Und es ist eine große Volksmenge um ihn. Viele Menschen, die ihn sehen wollen. Und ganz vorne bestimmt die Stadtältesten, die wichtigsten Leute, die reichsten Leute vielleicht, die Leute, die was zu sagen haben, die man dann vorlässt, die sind alle da und wollen Jesus sehen, wollen mit ihm reden. Aber für wen hat Jesus Augen, als er nach Jericho reinkommt? Wen ist es, den er sieht? Es ist der kleine, verachtete Zachäus, der irgendwo dort hinten in einem Baum ist, weil ihn keiner durchgelassen hat, weil niemand ihn mag. Und Jesus ruft, Zachäus, steig eilends herab, komm runter, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Heute will ich bei dir zu Gast sein. Heute will ich mit dir Gemeinschaft haben. Mit diesem Menschen, der ja, diesem kleinen, verachteten Sünder. Die Leute haben sich beschwert, haben gesagt, warum geht Jesus zu diesem Sünder? Er war ein Kollaborateur, Steuereintreiber für die Besatzungsmacht, für die Römer. Die Menschen mochten ihn nicht. Für sie waren Verräter, aber Jesus hat ihn gesucht. In Jesu Augen war dieser kleine, verachtete Sünder war eine kostbare Perle. Und diese Perle ist dem Perlenhändler so wichtig, so kostbar, dass er für diese Perle alles hingibt. Die Jünger haben das wahrscheinlich in dem Moment, als Jesus ihnen dieses Gleichnis erzählt hat, noch nicht verstanden, was das in letzter Konsequenz bedeuten würde. Was das in letzter Konsequenz für Jesus, für den Perlenhändler Jesus bedeuten würde. Aber schlussendlich ist Jesus so weit gegangen für diesen Zachäus, für dich und für mich, ist er so weit gegangen, dass er sein Leben hingegeben hat. Er ist es ja, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von einem Leben der Auflehnung gegen Gottes Ordnung loszukaufen, von aller Schuld zu reinigen. In Titus 2, Vers 14. Jesus selbst hat sein Leben gegeben, um uns von unserer Schuld loszukaufen, um uns zu befreien, um uns ja wieder in die Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel zu bringen, um uns in die Gemeinschaft des Himmelreichs zu bringen. Und ja, das ist ein Grund zu großer Freude.